täglich sehen, dass im Bereich digitale Kompetenzen häufig Luft nach oben ist und politische Entscheidungsträger, wie wir das eben gerade ja in dem Impulsvortrag eben auch gehört haben, sind da auch durchaus mit dabei. Wir haben heute jetzt hier zu Gast einmal, ich fange jetzt einfach mit dem Herrn an, genau, Christian Zwerz, du bist eigentlich jedes Jahr hier dabei gewesen, wenn wir die Privacy Week gemacht haben.
Und seit einigen Jahren, ja.
Genau, und auch sehr, sehr umtriebig bezüglich der Vermittlung digitaler Kompetenzen.
Nicht so sehr, wie das vielleicht wünschenswert wäre, aber das Thema drängt sich seit einigen Jahren auf, vor allen Dingen seit die Dringlichkeit der Vermittlung digitaler Kompetenzen auch im politischen Bereich angekommen ist. Es gibt halt unterschiedliche Möglichkeiten, die Vermittlung von digitaler Kompetenz zu gestalten und auszulegen. Und da ist einiges zu tun, darauf aufmerksam zu machen, dass eine einseitige Gestaltung der Vermittlung von digitaler Kompetenz aus keiner Perspektive eine gute Idee ist.
Katharina Larisch, du bist jetzt hier primär, weil du ein Jahr lang jetzt quasi ein Experiment, ein Selbstexperiment gemacht hast zum Thema, ja, wie stellt man es eigentlich an, dass man eigentlich sein Leben und seine Geräte und alles digital sicherer gestaltet. Habe ich das jetzt halbwegs richtig gesagt? Ich bin da schon sehr, sehr, sehr gespannt auf die Findings. Ihr habt da ja morgen dann auch noch einen Vortrag dazu, was ihr jetzt das Jahr über gemacht habt. Also erstmal willkommen. Und genau, einfach so ein kurzes, was hast du eigentlich gemacht das Jahr über?
Was habe ich gemacht? Also jetzt muss man sagen, mein Mann, der hier im Publikum sitzt, der war vor einem Jahr hier. Und dann kam er voller Begeisterung nach Hause und hat erzählt von dieser Woche. Und dass er eben irgendwie ist dann abends, ich weiß nicht nach dem wievielten Bier oder Wein, die Idee entstanden, dass man mal versucht, in einem Jahr digital unabhängig zu werden. Und dann hat er, ohne mit mir Rücksprache zu halten, mich dazu verkauft, weil ich von Technik keine Ahnung habe oder wenig Ahnung. Also ich bin einfach in erster Linie Arzt und eben kein ITler, kein sonstiger Techie und habe von diesem allem keine Ahnung. Und die Idee dahinter war, wenn du das kannst, dann können das andere auch. Ich habe dann ja gesagt am Anfang, eigentlich damit der Haussegen nicht schief hängt. Im Nachhinein, vielleicht muss man aber dazu sagen, ich habe mich auch mal mit der ganzen Thematik Daten auseinandergesetzt. Jetzt ist Datenschutz in der Medizin sowieso etwas, was ein Teil unserer DNA ist. Ja? Und dann hatte ich das Glück, mal Versorgungsforschung zu machen, das heißt mit größeren Datenmengen zu arbeiten, sodass ich eine gewisse Vorstellung habe, was man mit Daten machen kann. Und so, also ich kam aus der Datenecke und wollte nett sein und er kam aus der Technikecke und wir haben dann ein Jahr lang versucht, wirklich zu gucken, wo überall werden von uns Daten abgesaugt, die dann andere Firmen, also die vor allem in Kalifornien sitzen, ja, für viel Geld verticken und sehr viel Geld damit machen. Und wir hatten das große Glück, also das muss man dazu sagen, wir wurden hier auch gecoacht, sonst wäre das wirklich in die Hosen gegangen. Und wir berichten jetzt dann die nächsten Tage darüber, wie wir versucht haben, also unsere Smartphones, unsere Hardware, unsere Software zu verändern und dann aber auch am Ende uns selber zu verändern. Weil das, was wir bisher hatten, das haben wir ja vorhin im Vortrag gehört, war ja das, was uns vertraut war, was ganz einfach war und wir mussten dann irgendwie langsam uns auf neue Dinge einstellen, aber auch teilweise unser Umfeld mitnehmen, weil das Ende sollte ja nicht sein, dass wir eben keine Datenspuren mehr haben, was bedeutet, dass wir von unserem sozialen Netzwerk einfach abgeschnitten sind, weil Messenger-Systeme gibt es. Und meine Tochter ist in Amerika, ich meine, ich will mit dir kommunizieren, ich muss mit dir kommunizieren. Aber eben, wie kann ich es anders machen? Und das ist so ein bisschen das, was wir dann jetzt auf die nächsten Tage erzählen werden. Ich meine, vielleicht noch ein Satz, wir sind nicht fertig. Wir dachten, wir sind in einem Jahr fertig. Ich kann sagen, das war alles viel zäher, als wir dachten. Und am Ende ist es vielleicht so etwas wie ein Teil eines Lebensentwurfs. Also der eine ist irgendwie Veganer aus Überzeugung, macht das sein Leben lang. Und wir, glaube ich, müssen uns jetzt permanent ein bisschen mit der Thematik auseinandersetzen und einen kleinen Teil unserer Zeit dafür nutzen, denn es ist nicht fertig. Und das, was vielleicht heute richtig ist, ist morgen vielleicht falsch.
das ist ja ohnehin auch eine Sache, dass ich eben gerade, wo es halt um Computer, um Technik und so weiter geht, dass es da halt durchaus auch eine Schnelllebigkeit drin gibt, wo sich viele halt auch schwer mit tun, da dann irgendwie erst Anschluss zu finden und den dann irgendwie auch zu halten. Also ich sehe das halt tatsächlich häufiger irgendwie halt auch so im Familienumfeld, wo es dann halt ist so, ja, aber jetzt kenne ich mich damit gerade aus, wieso muss ich jetzt schon wieder was Neues lernen? Ne? Oder da ist es natürlich dann auch, und wenn wir jetzt dann quasi anschließen an das, was die Christina Behran vorher gesagt hat, es ist natürlich anstrengend. Ne? Es braucht Energie, dass man sich damit auseinandersetzt. Ne? Und das ist natürlich dann auch in Teilen unbequem, wenn man jetzt nicht damit gerade einen Spieltrieb weckt. Du zweifelst gerade.
Es lohnt sich möglicherweise, einen Schritt zurückzugehen. Und das ist ja immer die Herausforderung, die auftaucht, wenn man über Unterricht redet, wenn man über Unterrichtsinhalte redet, wenn man über didaktische Gestaltung redet. Weil klar ist, alle Details und alle Einzelheiten können nicht unterrichtet werden. Dafür ist das Wissen über Digitalisierung, über digitale Kultur viel zu breit und viel zu umfassend. Wenn man einen Schritt zurücktritt und einen Blick auf Computertechnologie wirft, dann kommt man relativ schnell darauf, dass sich eigentlich seit 1946 nichts geändert hat. Seit 1946 arbeiten wir mit digital-elektrischen, Turing-mächtigen Maschinen von Neumann-Architektur. Und wenn man sich einmal klar gemacht hat, was das bedeutet, dann kann man damit auch wahrscheinlich noch in den nächsten 20 Jahren bequem spazieren. Es ist auch so, dass viele von den Problemen, die benannt wurden, die da jetzt aktuell drin sind, die bei der jetzt als kalifornische Überwachung verstandenen Überwachung eine Rolle spielen, seit Jahrzehnten diskutiert werden. Andreas Eschenbach hat das ja gerade in dem Beispiel diskutiert. Das Label war ein anderes. In den 80er Jahren ist das unter dem Stichwort Datenbanken diskutiert worden. Die Probleme waren genau die gleichen wie die, die wir jetzt mit Big Data diskutieren. Da hat sich überhaupt nichts getan. Von daher ist es sehr gut möglich, grundlegende Überlegungen aufzugreifen und diese grundlegenden Überlegungen in Unterricht zu transformieren, sodass man sich ein allgemeines Verständnis erarbeitet. Eine andere Vorgehensweise ist auch gar nicht sinnvoll, weil völlig klar ist, dass natürlich die Oberflächen und die tatsächlichen Anwendungen sich sehr wohl ändern. Wenn ich aber einmal das Prinzip verstanden habe, es gibt sowas wie Datenspeicher, man kann Auswertungen darüber laufen lassen, man kann die Dinger verbinden, dann spielt das jetzt keine so wahnsinnig große Rolle, ob das eine Online-Datenbank ist oder eine Offline-Datenbank, weil die Funktionsweise in beiden Fällen genau die gleiche ist. Was auch an der Stelle sich wenig verändert, ist die Orientierung, die dafür wichtig ist. Es ist seit Jahrzehnten eigentlich ein Streit darüber, wo digitale Grundbildung hingehen sollte. Das Unterrichtsfach in Österreich heißt ja digitale Grundbildung, nicht digitale Kompetenzen. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten damit, von digitalen Kompetenzen zu reden, weil Kompetenzen natürlich nicht digital sein können, weil Digitales keine Kompetenzen haben kann, zumindest wenn man nicht einer kybernetischen Ideologie folgen möchte, die lebende Organismen mit technischen Systemen in einen Topf wirft. Es gibt einen grundsätzlichen Dissens, der sich auch schon länger durch die Geschichte zieht. Auf der einen Seite die Orientierung an Nützlichkeit und Fitmachen für den Arbeitsmarkt. Das ist ja relativ offensichtlich, dass das auch die letzte Regierung in einem hohen Maße umgetrieben hat. Die Konkurrenzfähigkeit der österreichischen Wirtschaft in der digitalen Zukunft. Und auf der anderen Seite die Orientierung am Menschen, die Mündigkeit und der souveräne Umgang damit. Und man kann das eigentlich relativ einfach identifizieren, weil es nur zwei Stichwörter gibt, an denen man das festmachen kann. Auf der einen Seite taucht das Stichwort Demokratie und kritischer Medienkritik auf oder international Critical Literacy und Democracy. Und auf der anderen Seite taucht problemorientiertes Denken auf. Und problemorientiertes Denken klingt zunächst mal ganz gut, gemeint ist dabei, dass ich Probleme löse, die andere mir vorgegeben haben. Und das macht genau diese Nützlichkeitsorientierung aus, dass ich meine Probleme nicht selber setze. So, und das ist eine Nützlichkeitsorientierung, die dann gerade einen kritischen, souveränen, reflektierten Umgang erschwert und der es auch erschwert, als Staatsbürgerin oder Staatsbürger souverän tätig zu werden, was man von einem Volkssouverän eigentlich erwarten könnte. Und dafür zu sorgen, das hatte Andreas Eschbach ja auch gerade sehr treffend gesagt, dass man gesetzliche Rahmenbedingungen herstellt, die es mir möglich machen, auch entsprechend souverän gegenüber Unternehmen aufzutreten.
Mit dem Problem, dass wir eigentlich sehr selten irgendwie unsere Probleme selber setzen.
Es ist... Also es sieht manchmal so aus, als würden wir unsere Probleme nicht selber setzen. Es ist allerdings auch gelegentlich die Rede davon, dass wir viel mit Individualisierungstendenzen zu tun haben. Manche Leute bezeichnen das ja sogar als Orientierungslosigkeit, weil ich nicht mehr einfach das mache, was meine Eltern gemacht haben, sondern mich selber entscheide, wie ich leben möchte. Wenn ich aber selber entscheide, wie ich leben möchte, dann setze ich meine Probleme eigentlich selber. Es ist allerdings eine Herausforderung an der Stelle, mit Datenschutz zu arbeiten. Ich weiß nicht, ob ich das direkt anschließen darf. Es ist eine Herausforderung, die, wenn ich versuche, Souveränität zu gewinnen und meine eigenen Daten zu kontrollieren, ist der sogenannte Bumerang-Effekt. Und der Bumerang-Effekt, der die Medienpädagogik schon seit einiger Zeit umtreibt, sieht so aus, dass wir Medienkritik vermitteln, eine kritische Reflexion von Medien in den Mittelpunkt stellen, eine Emanzipation von kolportierten Meinungen forcieren wollen und dann auf einmal mit der Idee konfrontiert werden, dass erstens Menschen behaupten, dass ja die Öffentlichkeit eigentlich nur aus Lügenpresse besteht, was ein Wort ist, das die Nationalsozialisten eingeführt und benutzt haben, und auf der anderen Seite damit konfrontiert sind, dass diese Aktivitäten von subversiven Medienpraktiken, von einem kritischen Umgang mit Medien, auf einmal von der identitären Bewegung in faschistoider Absicht eingesetzt werden. Das war nicht das, was damit intendiert war. Sondern das ist eine Herausforderung, mit der man umgehen muss. Andreas Eschbach hat das an einer anderen Stelle gerade markiert. Ich vermittle die Vorstellung, also ich vermittle Ideen, wie ich meine Privatsphäre schützen kann, wie ich mich mit einer Firewall, mit Verschlüsselungssystemen vor dem Zugriff Dritter auf meine Daten schützen kann. Das funktioniert natürlich nicht. Das ist eine Illusion. Wenn ich aber so tue, als ginge das, produziere ich damit eine Legitimation dafür, dass Unternehmen genau das probieren. Und es ist nicht so einfach, aus dieser Falle rauszukommen und das auf eine Art und Weise zu machen, die nicht wieder in eine Legitimation für genau das umschlägt, was man eigentlich vermeiden wollte.
Ja. wir haben jetzt aber trotzdem auch das Ding, dass Menschen, also jetzt nicht nur jetzt auf gesellschaftlicher Ebene, sondern halt auch im persönlichen Umfeld, halt erstmal irgendwo einen Einstieg finden müssen in ein Themengebiet, das eben einfach genau so groß aufgezogen wird oder letztendlich es auch ist. Aber ich frage jetzt auch gerade einfach mal hier so ins Publikum, die Saal ist ja immer noch gut voll. wer hat hier eigentlich das Gefühl, so ich nenne es jetzt trotzdem noch mal digital kompetent zu sein oder so das Gefühl, okay, zumindest grob zu wissen, was man tut, wenn man mit dem Internet interagiert und mit technischen Geräten? Oh, Hände, okay. Das war jetzt so 65% der Anwesenden, würde ich sagen.
Ich würde mich anschließen.
Katharina, bei dir mittlerweile? Das habe ich von ganz vielen von den CCC-Lernern gerade gesehen. So Mittel. Das ist so ein bisschen, ne, wie bei fast jedem Thema, in das man sich reinfuchst. Man kommt an diesen Punkt, wo man immer wieder das Gefühl hat, das wird ja immer nur mehr. Ja, also je mehr ich mich reinarbeite, desto weniger weiß ich. Es ist, ging das hier irgendwem so? Also außer mir? Okay. Mehrere Hände? Ja? Nicken? Okay. Wie war das bei dir, Katharina? Entschuldige, dass ich es jetzt vom ganz natürlich. Großen wieder auf das Kleine
zu. Also ich glaube, vielleicht noch eins zu dem Datenschutz. Ich glaube, das Problem ist, dass viele Leute überhaupt nicht sehen, dass es ein Problem gibt. Ja, und also ich bin auch so ein bisschen, ich habe ein Problem mit dem Wort Datenschutz. Nicht, weil ich darunter vielleicht was anderes mittlerweile verstehe als die meisten anderen. Jetzt mal ganz banales Beispiel. Wie gesagt, ich bin Arzt, zu mir kommen Leute, den Leuten nehme ich Blut ab. Ja? Seit gefühlten 100 Jahren, also bei mir in meiner Praxis sind es irgendwie seit 30 Jahren, ist es klar, da gibt es da Blutröhrchen und dann wird da Babbal drauf gemacht und dann gibt es einen Laborzettel, da steht der Name drauf, das Geburtsdatum, das Geschlecht. Das war schon immer so und das hat gut funktioniert. Natürlich der Name zur Identifikation, das Alter und das Geschlecht, weil auf dem Zettel, den man hinterher kriegt, gibt es halt auch Normwerte und dann kann man das vergleichen. Das ist der Sinn und Zweck dessen, dass die Leute zu mir kommen und ich ihm Blut abnehme. Seit einem Jahr, Datenschutzgrundverordnung, geht das nicht mehr. Ja? Das heißt, ich erzähle den Leuten, je nachdem, wie viel ich am Tag sehe, 30 Mal, dass gemäß der deutschen Auslegung der Datenschutzgrundverordnung müssen sie jetzt dem Ganzen zustimmen, weil das führt dazu, dass der Laborarzt weiß, dass sie existieren. Die Leute fassen sich ans Hirn. Und Datenschutz ist dann für sie eben nicht etwas, was wichtig ist, sondern ein komplett lästiger administrativer Akt, den sie nicht nachvollziehen können. Ob jetzt die Datenschutzgrundverordnung das hergibt, dass die hier dem wirklich zustimmen müssen, muss ich sagen, ich weiß es noch nicht einmal. Wir hatten bei uns ja Diskussionen, ob wir die Leute dann im Wartebereich mit ihrem Namen aufrufen können. So, und irgendwie ist dieser Teil des Gesamtthemas Datenschutz ist so überbordend groß und für die Leute irgendwie so als administratives, unnötiges Monster. Und dieses Gefühl wird dann aber auch eben auf die wirklich wichtigen Dinge übertragen. Und dann beschäftigen sie sich gar nicht damit, weil sie das Gefühl haben, das ist ja eben nur irgendwas, wo ich wieder unterschreiben muss, so wie in der Praxis, was mir aber eigentlich gar nicht wehtut. Dass sie aber auf der anderen Seite eben dann Dingen zustimmen, wie Facebook oder WhatsApp, was es da alles gibt, wo sie Sachen von sich preisgeben, wo dann auf einmal jedes Bild, was sie verschicken, jemand anders gehört und der kann damit machen, was er will. Der kann, wenn ich die Steuererklärung verschicke und es gibt Leute, die über WhatsApp ihre Steuererklärung verschicken, dann kann die morgen Herr Zuckerberg auf die Kellogg-Packung drucken. Das ist denen nicht klar. Und das ist das, was ich sage. Das ist, also das Problem wird doch gar nicht erkannt, weil man eigentlich sich damit nie beschäftigt hat, aber Datenschutz kennt als irgendwas eben Unnötiges und was Lästiges, was aber auch, wie gesagt, in den letzten 30 Jahren hat das mit dem Blutabnehmen auch so funktioniert, ohne dieser Zustimmung. Und das hatte ich am Anfang auch so ein bisschen und habe mich aber davon eben dann lösen müssen, wie gesagt, einfach vielleicht, weil ich auch eher in der Datenanalytik ein bisschen zu Hause bin. Und was ich sehe, nee, es ist eigentlich was ganz anderes. Und ich suche eigentlich nach einem Wort für das, was wir tun. Weil Datenschutz, das Wort gefällt mir nicht, weil es eben so negativ besetzt ist. Und ich hätte gern irgendein anderes Wort, aber wir haben auch keins gefunden zu dem, was wir machen.
Menschenrechtsschutz wird jetzt irgendwie nicht kleiner, ja.
Wir haben als Stichwort unlängst Doing Digital vorgeschlagen.
Ja, aber das ist wieder so ein Amerikanismus. Ja, ich habe zum Beispiel.
Man kann dann auch, ja, das kann man ja auch digitale Gestaltung. Also es geht nicht darum, irgendwie meine Daten zu schützen, sondern es geht darum, meine Daten zu gestalten. Ich will gestalten, wer Zugang zu meinen Daten hat. Ich will gestalten, welche Spuren ich überhaupt hinterlasse und damit einen Umgang finden. Das kann mitunter zu Diskussionen führen. Ich erinnere mich noch im Zusammenhang mit der Datenschutzgrundverordnung und einem Besuch in der Arztpraxis, dass ich gesagt habe, ich unterschreibe den Zettel nicht. So, wenn Sie wollen, dass Sie die Daten aus dem Labor kriegen, dann machen wir das so, das Labor schickt mir die Daten, weil mir dürfen Sie die geben und ich bringe die dann vorbei. So, ich brauche da nicht eine Generalklausel zu unterschreiben, dass jedwede Daten da hin und her überliefert werden dürfen. Der Kollege hat die Behandlung verweigert.
Also ich kann das ein bisschen nachvollziehen, weil wir 30 Jahre haben uns einfach anders gemacht. Man kann das so machen, ja, aber irgendwie so, und das sind halt so Sachen, die einfach schwierig werden. Und ich meine, ich finde es mit der Gestaltung eine gute Idee, aber allein schon das Wort digital ist auch schwierig. Also wir haben meiner Schwiegermutter, die jetzt 70 ist, versucht, Sachen zu erklären. Ja? Das Wort digital kommt in ihrem Alltag nicht vor. Und ich fand das so nett. Wir haben ihr dann Sachen erzählt, eben über Messenger-Dienste, warum sie von dem einen weg soll und zu dem anderen hin soll. Und irgendwann habe ich ihr dann mal ein Bild geschickt über Signal und dann haben wir am Wochenende telefoniert und dann sagt sie, ja, ich habe schon gesehen, du hast mir eine WhatsApp über Signal geschickt. Für die ist einfach WhatsApp kein, also das Gleiche wie eben eine Nachricht verschicken. Und sie weiß noch gar nicht, dass es vielleicht eine andere Möglichkeit gibt und dass man darüber nachdenken sollte.
So und wie Tempo oder Prittstift.
Ja,
oder
und ich google und warum muss ich jetzt irgendwie, wenn ich googeln will, was anderes nehmen? Ja, und also wie gesagt, ich glaube, also jüngere Leute in den Schulen, die wachsen damit auf. Ja? Also wenn ich Leuten meine Doktorarbeit zeige, die fangen an zu lachen, weil da sind einfach Fotos eingeklebt von Gel, weil Bildverarbeitung gab es damals noch nicht. Und das ist ein langer Weg, den man gehen muss. Und ich bin ja nicht der Einzige, der im letzten Jahrtausend irgendwie in der Schule war und studiert hat. Und das ist, also da fehlt das Verständnis und da muss man wirklich ganz woanders anfangen. Also viel, viel früher, dass man denen wirklich nochmal sagt, ja, was ist das und was machst du da? Und nur weil du Wörter kennst wie WhatsApp und Facebook und Google, was machen die eigentlich?
Ja, und da kann man eigentlich auf Verfahren zurückgreifen, die es schon länger gibt und die gut etabliert sind. Ein erster Trick könnte sein, nicht von digitaler Kompetenz, sondern eher traditionell von Medienkompetenz zu sprechen und dann die Verbindung herzustellen, weil auch die meisten älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger zwischen Fernsehen und Zeitung unterscheiden können. Und die wissen, dass es verschiedene Fernsehsender gibt. So, damit können die Medien unterscheiden und die können auch Genres in den Medien unterscheiden. Die wissen nämlich, ob sie im Fernsehen einen Spielfilm sehen oder ob sie die Nachrichten sehen. Und genau die gleichen Denkmuster kann ich eigentlich benutzen, um mich in dieser Welt zurechtzufinden. Und wenn ich mal weiß, dass ich mit dem Medium Instant Messenger zu tun habe, und da gibt es halt verschiedene von, das sind alles Instant Messenger, die haben alle ähnliche Funktionalitäten und haben dann so bestimmte Vor- und Nachteile. Wenn ich das Genre einmal verstanden habe, dann kann ich natürlich, wenn ich jetzt Signal statt WhatsApp benutze, mich sehr schnell zurechtfinden. Und da hätte man auch in den letzten Jahrzehnten wenig ändern müssen, wenn ich damals verstanden habe, wie ein X-Chat funktioniert und wie ich ein X-Chat-Network aufsetze und betreibe, dann kann ich mit dem Wissen heute ohne weiteres die Funktionsweise von Instant Messengern verstehen.
Zum Thema halt viel früher ansetzen, also ja, das insgesamt, du hattest ja auch ein Projekt gestartet zum Thema, also ein Lehrbuchprojekt. Magst du da gerade mal ganz kurz was zu erzählen?
Ja, der Haupthintergedanke war eigentlich an das anzuschließen, was ich vorher gesagt hatte. Es droht ein bisschen, dass gute Ansinnen, digitale Grundbildung in die Schule einzuführen und genau solche Grundlagen so zu vermitteln, dass man dann hinterher solche Unterschiede ohne weiteres einordnen kann. Es droht ein bisschen zu versacken und ich kann das an einem Beispiel einfach veranschaulichen. Wenn ich Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer frage, ob sie jetzt schon digitale Grundbildung unterrichtet haben, weil das ja in allen Fächern auch unterrichtet werden soll, dann sagen viele ja, haben sie schon gemacht. Sie hätten auch schon mit Word und PowerPoint gearbeitet. Und dann denke ich mal, okay, das ist genau das, was nicht beabsichtigt ist, weil damit nur die eine Seite in den Mittelpunkt gerückt wird und eigentlich ein reflexiver Umgang völlig fehlt. Es ist natürlich eine Schwierigkeit, die da drin steckt. Die liegt darin, dass es schwer ist, ein Unterrichtsfach einzuführen, ohne Lehrerinnen und Lehrer zu haben, die das auch einschlägig studiert haben. Und die Medienthematik ist keine triviale Thematik, die man sich mal eben durch die Lektüre von ein, zwei leicht zu lesenden Büchern aneignet, sondern da sind viele komplexe und schwierige Fragen mit verbunden, die nicht so einfach zu erläutern sind, wenn man sich nicht substanziell damit beschäftigt hat. Es war klar, dass wir in dieses Problem reinlaufen. Es war aber jetzt nicht so ohne weiteres zu lösen, weil irgendwo muss man anfangen. Jetzt besteht die Schwierigkeit darin, die Universitäten dazu zu bringen, entsprechende Studiengänge einzurichten und dafür zu sorgen, dass Lehrerinnen und Lehrer sich auch substanzieller damit auskennen und dann zumindest, wenn sie mit Text arbeiten, Textverarbeitung arbeiten, mal darauf aufmerksam machen, dass es sich lohnt, darüber nachzudenken, was sich in meinem Verhältnis zur Schrift ändert, wenn ich die Schrift in einem Moore-Automaten speichere, statt auf einem Blatt Papier.
Zum Thema Universitäten, wenn du dann gehen musst, nachher haben wir noch jemanden hier vom Chaos Macht Schule-Team vom C3W da, wo wir halt auch schon in Universitäten waren und dort mit Studentinnen und Studenten gearbeitet haben. Da können wir nachher noch mal kurz drauf eingehen. Also das ist auch ein Themenbereich, wo wir tatsächlich als CCC beziehungsweise hier in Wien als C3W auch angefragt werden. Also das Interesse ist da, aber meistens sehr punktuell. Das ist dann jetzt so auch die Frage, wie kriegt man das Interesse eigentlich geweckt? Vielleicht, ich weiß nicht, magst du antworten, was war bei dir so, abgesehen von der Mann schleppt's nach Hause, so der Moment, wo du gesagt hast, nee, okay, das interessiert mich jetzt wirklich und ich mag das jetzt auch wirklich machen.
Also vielleicht eines der Dinge ist, dass ich, nachdem wir das diskutiert hatten, natürlich aufmerksam in der Presse gelesen habe. Ja? Und das, was man jetzt einfach im letzten Jahr natürlich noch mehr, und ich habe dann vor allem auch die Dinge immer rausgezogen, die mit Medizin zu tun hatten. Wenn ich da sehe, was alles an Daten schiefläuft oder falsch landet, also es war ja jetzt vor 3 Wochen, ging in Deutschland ein Skandal, dass einfach Röntgenbilder aus 2 Regionen in Deutschland auf einmal frei verfügbar waren. Das heißt, wir hatten also von den Leuten das Geburtsdatum, wir hatten den Namen, wir hatten die Sozialversicherungsnummer und wir hatten die Krankheit. Ja? Und meistens steht da übrigens auch noch die Adresse drauf. Ich finde das unglaublich. Ja? Und dann ist aber auch so andere Sachen. Dann kam, ich glaube, dieses Thema Daten und Datenprofiling kam für mich so richtig raus nach dieser Wahl in Amerika, wo dann ja auch mit Cambridge Analytica alles so rauskam und es eigentlich klar wurde, immer mehr mit wie wenig Daten eigentlich, die ich irgendwo habe, aber mit dem Kaufen von, ich habe hier ein bisschen was und hier ein bisschen was und hier ein bisschen, hier ein bisschen was und dem Verknüpfen, wir komplette Profile von Menschen erstellen, die wir dann manipulieren können. Jetzt bin ich nicht jemand, der sich nur, also ich bin sowieso nicht bei Facebook und wenn, dann hätte ich mich wahrscheinlich auch nicht nur in meiner Blase bewegt und gelesen, aber es gibt viele Leute. Und damit wird der Mensch, der ja irgendwie denken soll, zu so einer manipulierbaren, ja, Schafherde, die irgendwie in irgendwelche Richtung gedrängt wird. Und wir sind auch noch freiwillig, wir mutieren freiwillig zu dem Schaf, weil wir ja diese Daten hergeben und dann uns quasi als Schaf gelenkt werden. Und das ist so das, wo ich sage, nee, also irgendwie, ich habe ja noch ein bisschen Geist und noch ganz dement bin ich auch noch nicht. Und ich möchte zumindest das Gefühl haben, dass ich selber entscheide und noch ein bisschen kritisch hinterfrage. Und das kann ich nur, wenn ich eben die Sachen nicht hergebe. Ansonsten das Zweite war, ein Student von uns hat uns erzählt, das war auch so ganz skurril, der hat, seine Schwester ist nach Hamburg gefahren, ja, und ist irgendwo in Hamburg, irgendwo an der Baustelle vorbeigegangen und in Hamburg die Baustelle hatte dann irgendwie die Fotos drauf, ja, und seine Schwester sieht sich selber auf dieser blöden Baustelle als Fototapete. Ja, und dem hat sie nie zugestimmt oder irgendwas. Dann kam raus, sie hat also just dieses Bild irgendeiner Freundin über WhatsApp geschickt, die haben es vertickt und dann hat sie sich selber in Hamburg auf der Baustelle gesehen. Und da wird einem erstmal klar, was das wirklich bedeutet, weil wie schnell hat man mal irgendwelche Urlaubsbilder irgendwo hingeschickt oder irgendwelchen Freunden was geschickt? So.
Wenn dann halt vielleicht leicht bekleidete Kinder drauf sind.
Was auch immer, ja. Also ich meine, ja, das war ein hübsches Bild von ihr und alles gut, aber sie hat dem nicht zugestimmt. Und es wurde gemacht, ohne dass sie es wusste. Und sie ist da einfach die Rolltreppe hochgefahren, hat sich gesehen auf dieser Baustelle und konnte es nicht fassen. Hm. Und es hat noch sehr lange gedauert, bis sie verstanden hat, warum sie da hängt. Weil das war für sie am Anfang erstmal komplett unklar. Und das andere war auch, also wie gesagt, wir hatten uns mit diesen Studenten unterhalten, da waren wir schon in unserem Versuch irgendwie ein halbes Jahr vorangegangen. Und ich war dann total begeistert davon, dass ich denen was erzählen konnte, was ich wusste, wo ich mir dachte, ihr seid 20, 22, ihr seid das, was man als Digital Native bezeichnet, ihr müsst es doch alles wissen.
Mythos Digital Native, oder?
Ja, ja, das mit den Digital Natives, ich habe die Geschichte, ich
erzähle noch eine Technikausbildung, ja, das war das, was mich am meisten gestimmt hat.
Ja, ich neige dazu, mich über Digital Natives ein bisschen lustig zu machen, weil der Ausdruck irgendwie schon schwierig ist und die Kompetenzen sich meistens in engen Grenzen halten, weil die zwar schnell darin sind, Knöpfe anzuklicken, nicht aber wenig Vorstellung davon haben, was eigentlich damit passiert. Es ist nicht so einfach, das war ja die Frage, zu schauen, wie kann ich jemanden, um auch an den Vortrag vorher anzuschließen, wie kann ich jemanden davon überzeugen, dass es sich erstens lohnt, mir selber die Mühe zu machen, auf meinen Umgang mit Daten und meine Datenspuren ein bisschen zu achten und mir zweitens die Mühe zu machen, mich an den Gesetzgeber zu wenden und den Gesetzgeber dazu zu bringen, dass er dafür sorgt, dass ein Rahmen vorhanden ist, in dem ich auch mit meinen Daten angemessen umgehen kann. Dafür sind natürlich solche eigenen Erlebnisse wahnsinnig hilfreich. Wenn ich selber mal gesehen habe, dass meine Daten plötzlich irgendwo auftauchen, wo ich damit nicht gerechnet habe, dann ist das natürlich sehr eindringlich. Ansonsten ist es nicht so einfach, Narrative zu entwickeln, bei denen klar ist, dass die meisten Schülerinnen und Schüler ansprechen. Ein einfaches Beispiel. In Österreich werden sämtliche Schulnoten ich weiß nicht, ob das inzwischen wirklich durchgehend funktioniert, aber sollen alle Schulnoten aller Schülerinnen und Schüler in einer zentralen Datenbank erfasst werden? noch ist das lustig, bis sich irgendwann rausstellt, dass die Server, die natürlich absolut sicher sind und wo die Daten auch auf keinen Fall in falsche Hände gelangen, vielleicht doch nicht ganz so sicher sind und dass sie vielleicht doch mal in falsche Hände gelangen und dass man vielleicht doch den einen oder anderen damit dann schädigen oder drankriegen kann, ungerechtfertigterweise. Das ist aber eine Gefahr, die Schülerinnen und Schüler wahrscheinlich nicht überzeugen wird, weil die das Problem nicht sehen, weil denen noch nicht so ohne weiteres klar ist, dass sie möglicherweise in 10 Jahren dann in eine Falle reinlaufen, die aus solchen Daten aufgebaut werden kann. Darum muss man wirklich schauen, wo kann man Erzählungen finden, mit denen man Schülerinnen und Schüler kriegen kann. Ich kann vielleicht ein Beispiel nennen, was so ein bisschen funktioniert, aber die Kollegin, die gleich kommt, kann vielleicht, die weiß das eh besser, weil die hat das ja viel, ich unterrichte ja nicht so häufig Schülerinnen und Schüler, sondern mehr Studierende, bei denen ist das ein bisschen einfacher. Aber die Geschichte geht so, wenn man Schülerinnen und Schüler fragt, wie das Geschäftsmodell von Facebook funktioniert, dann sagen die meisten, die verdienen ihr Geld mit Werbung. So, da müssen wir denen erstmal klar machen, dass die ihr Geld nicht damit verdienen, dass Facebook Werbung macht, sondern dass die das Geld damit verdienen, dass sie Werbeanzeigen schalten. So, diese Unterscheidung muss man erstmal klar machen. Das ist auch meistens relativ eingängig. Dann muss man denen dazu sagen, dass das so funktioniert, dass sie die Aufmerksamkeit des Publikums vor dem Bildschirm an die Werbekunden verkaufen. Es geht also um Aufmerksamkeit. Damit das funktioniert, muss man das Publikum vor dem Bildschirm fesseln. So, und das ist das Geschäftsmodell von Facebook. Sie fesseln das Publikum vor dem Bildschirm und verkaufen das dann an Werbetreibenden. Das ist bisher als Sklavenhandel bezeichnet worden und hat eigentlich auch genau diese Struktur, denn bezahlt werden die Leute dafür nicht. Und Arbeitsverträge oder irgendwelche Schutzbestimmungen gibt es da in der Regel auch nicht. Das machen die jetzt auch mit Kindern. So, das heißt, wir reden eigentlich über die Versklavung von Kindern. So, wenn man die Geschichte so erzählt, dann sieht das für viele auf einmal nicht mehr ganz so unproblematisch aus und dann fangen sie auch an, darüber nachzudenken, was sie eigentlich dafür bezahlen, dass sie diese Dienste nicht mit Geld bezahlen. So, und das ist eine Geschichte, über die man dann anfangen kann, weitere Geschichten anzuhängen und über Reflexionsebenen und Reflexionsmöglichkeiten zu denken, über Gestaltungsmöglichkeiten zu diskutieren.
Aber da sind wir natürlich genau bei diesem langsamen Denken, von dem die Christina Biran vorher gerade gesprochen hat. Also es ist nichts, was ich halt schnell, leicht und ohne Aufwand selbst erklärt. Ja. Wie kommen wir da jetzt irgendwo sinnvoll hin, dass Menschen trotzdem da irgendwie ein Interesse entwickeln? Oder halt, wie können wir es irgendwie so verpacken, dass wir Menschen mit dem Narrativ nennen wir es jetzt trotzdem der Kürze halber nochmal Datenschutz, vielleicht haben wir ja bis Ende der Woche ein besseres Wort gefunden, dass Menschen halt Datenschutz trotzdem interessant und spannend finden. Kommen wir wirklich nur über die in Anführungsstrichen Drohung an das Future Me? Oder, also was die Christina Behrendt vorher auch meinte, das ist ja so alles ein, beim Prokrastinieren, das ist ja alles ein Problem eines zukünftigen Ichs. Ja, und das zukünftige Ich, das wird das Ganze mit Superkräften schon lösen. Jetzt habe ich ja kein Problem. Das Prinzip des Prokrastinierens. Wie kriegen wir das hin, dass Menschen nicht nur über Negativerfahrung, sondern vielleicht auch durch eine Positiverfahrung sich mit Datenschutz auseinandernehmen? Ist dir da vielleicht schon irgendwo was begegnet?
Ja, das ist in der Pädagogik immer die gleiche Geschichte, selbstverständlich. Wir greifen immer ins Regal, links in den historischen Teil. Das geht bei jeder Auseinandersetzung mit digitalen Technologien eigentlich so. Digitale Technologien sind keine Herausforderung für die Pädagogik. Ich glaube, das war ungefähr das, was ich letztes Jahr als Vortrag hier hatte. In dem Fall ist das genau das Gleiche. Die Antwort darauf heißt zumindest seit 1976 handlungsorientierte Medienpädagogik. Und es geht vor allen Dingen darum, mit Medien gestaltend umzugehen und zu schauen, dass ich das für meine Zwecke benutze. Und weil ja auch die Empfehlung war, Dinge immer zu wiederholen, wenn ich jetzt schon beim Wiederholen bin, kann ich auch den Satz wiederholen, den ich letztes Jahr dafür benutzt habe. Es geht nicht darum, dass wir lernen, digitale Technik zu bedienen, sondern es geht darum, dass wir uns der digitalen Technik bedienen. Ich finde es eigentlich ganz angenehm, mit digitalen Technologien zu arbeiten. Ich benutze die gerne für meine Zwecke. Das ist an vielen Stellen hilfreich und ich kann sinnvoll damit arbeiten. Ich kann mir ein komfortables Umfeld gestalten. Ich weiß um die Risiken. Ich weiß, wie unsicher die Technologie ist. Ich werde mich auf gar keinen Fall in irgendwelchen kritischen Punkten von digitalen Technologien abhängig machen, weil ich um die Begrenztheit von Turing-mächtigen Maschinen weiß. Wenn ich das aber weiß, kann ich das irgendwie wunderbar gestalten, da kann man interessante Sachen mitmachen. Und dann kann man auch erfahren, dass man durchaus mit Daten vorsichtig umgehen kann, dass man auch mit Daten sparsam umgehen kann und dass man trotzdem sich ein digitales Umfeld bauen kann, mit dem man sich das Leben etwas angenehmer gestalten kann. Und das geht über eine Handlungsorientierung. Das kann man ja erfahren, das kann man ja leicht ausprobieren. Und das ist ein entscheidender Vorteil, gerade auch von digitalen Technologien gegenüber älteren analogen Technologien, wie zum Beispiel dem Fernsehen. Ein einfaches Beispiel. Es war zu Bedingungen des Zweikanalfernsehens in Österreich, sagen wir um 1980, wahnsinnig schwer, einen Sendeplatz zu kriegen. Ja, wenn Sie da was zu sagen hatten und haben gesagt, irgendwie, ich will das jetzt mal irgendwie mit der breiten Öffentlichkeit diskutieren und haben beim ORF angerufen und haben gesagt, hören Sie mal, ich hätte gerne von 20 Uhr bis 20 Uhr 10 mal 10 Minuten. Das funktioniert natürlich nicht. Mit digitalen Technologien und im Internet geht das ohne weiteres. Es ist dann natürlich das eigene Problem, auch ein Publikum zu finden und Aufmerksamkeit zu erzeugen, was natürlich wieder ein interessantes Erlebnis ist, weil man dann genau in solche medialen Architekturen reinläuft und in eine Auseinandersetzung damit gebracht wird. Aber das kann man ja mal ausprobieren. Und deswegen finde ich es eine sehr sympathische Sache, dass im jetzigen Lehrplan für digitale Grundbildung, der wird ja mal wieder überarbeitet, weil die Schulreformen ja nicht schnell genug irgendwie hintereinander folgen können. Aber im letzten aktuell gültigen Lehrplan für digitale Grundbildung steht drin, dass die Schülerinnen und Schüler dazu in der Lage sein sollen, sich mit digitalen Technologien an öffentlichen Diskussionen zu beteiligen. Und das meint genau das. Und das wird erst zu einer Aufgabe mit digitalen Technologien. Und auch auf das kann man ja aufmerksam machen. Dass erst mit digitalen Technologien wir eigentlich eine Öffentlichkeit kriegen, an der sich das Volk in der ganzen Breite beteiligen kann. Bis vor 30 Jahren ging das überhaupt nicht. Das war eine Elite, die öffentlich diskutieren konnte.
Ich erinnere mich gerade mit gemischten Gefühlen an unser erstes größeres Projekt direkt nach der Regründung des Chaos Computer Clubs Wien, wo wir uns über diese digitale Plattform an der Kommentierung der Digital Roadmap beteiligt haben. Das war auf mehreren Ebenen schmerzhaft. Aber wir sind da tatsächlich ganz gut durchgekommen und es war tatsächlich auch ein interessantes Learning für uns, einfach zu sehen, okay, was wird denn Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung gestellt, was sie benutzen sollen, um sich zu beteiligen an diesem Diskurs. War schon sehr interessant. Ich glaube, ich habe vergessen, wie viele Bugs wir eingemeldet haben, aber das war auch eine lange Geschichte, die wir vielleicht außerhalb des Streams vielleicht nochmal bei einem Getränk oder so.
Aber ja. Es ist eine interessante Möglichkeit, dass man sich da beteiligen kann, dass man an Diskussionen sich beteiligen kann, dass auch, also Parlamente sind ja eigentlich traditionell offen und Parlamentarierinnen und Parlamentarier reagieren ja auch auf Anfragen und auf Kommunikation. Wenn ich das nicht im Modus des Leserbriefs mache oder im Modus von Zeitungsartikeln, kann ich denen ja auch einfach einen Brief schreiben, ich kann anrufen, ich kann eine Mail schreiben. Es gibt ja viele Möglichkeiten, sich auszutauschen und zumindest mal einen ersten Schritt zu machen, um auch Positionen zu markieren, um auf Probleme aufmerksam zu machen. Ich darf natürlich dann nicht der Illusion verfallen, dass sobald ich jetzt eine Meinung habe und ich rufe den Bundeskanzler an, ich rufe die Bundeskanzlerin an und sage, hören Sie mal irgendwie, ich hätte das gerne so und so, dass das dann auch so passiert. Man kann natürlich auch wunderbar daran erleben, dass demokratische Aushandlungsprozesse etwas Mühsames sind. Und an der Stelle würde ich sagen, da stimmt das mit der Mühe schon viel eher. Bei dem Umgang mit digitalen Technologien würde ich das nicht so ohne weiteres unterschreiben. Ich für meinen Teil bin darüber gestolpert mit dem Volkszählungsurteil in Deutschland. Das ist schon ein paar Jahrzehnte her. So darauf zu achten, wo meine Daten landen und wie ich mit den Daten umgehe, ist keine Mühe. Das ist Routine, das ist selbstverständlich. Da muss ich nicht drüber nachdenken. Ich muss anfangen, drüber nachzudenken, wenn ich das nicht tue. Es ist einfach eine Gewohnheitssache. Und wenn man sich da mal daran gewöhnt hat, dann ist das gar nicht so wahnsinnig aufwendig. Bei demokratischen Aushandlungsprozessen ist das eine andere Sache, weil es einfach schwierig ist und mühsam ist, sich mit Menschen, die andere Positionen vertreten, zu verständigen. Aber auch das kann man mit digitalen Technologien wunderbar üben. Ich hab mir den Spaß gemacht. Manchmal kann man ja auch ein bisschen ironisch werden. Ich habe mir den Spaß gemacht, im Rahmen von dieser Digital Roadmap-Geschichte in das Grünbuch des Bundesrates die Empfehlung reinzuschreiben, dass man doch bitte die Schulen in Österreich so einrichten sollte, dass sie wie der Staat funktionieren. Das heißt, es gibt eine gewählte Regierung. Oh, pardon, ich muss gleich los. Das ist mein Wecker, der klingelt. Weil dass Schulen so arbeiten, dass sie mit einer gewählten Regierung arbeiten, die in freier, geheimer und gleicher Wahl gewählt wird von allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Das heißt in dem Fall von den Schülerinnen und Schülern, von den Eltern und den Lehrerinnen und Lehrern. Wenn man das macht, kriegt man automatisch demokratische Diskussionen in die Schule rein. Und mit digitalen Technologien lässt sich ein solcher Aushandlungsprozess, Diskussionsprozess und Entscheidungsprozess auch wunderbar organisieren. Und das könnte ich mir eigentlich ganz gut vorstellen und ich würde auch denken, dass das einem demokratischen Staat gut anstehen würde, seine Schulen nicht ganz so diktatorisch einzurichten, dass die Schulleitungen entscheiden über alle Belange, sondern dass gemeinsam über die Belange der Schule entschieden wird, dass gemeinsam ausverhandelt wird, wie der Schulalltag, wie das zu gestalten ist und wie die Freiräume, die Schulen ja in einem hohen Maße haben, genutzt werden. Und wie gesagt, digitale Technologien bieten die Möglichkeit dafür, das zu machen. Das wäre ohne digitale Technologien wesentlich schwieriger, das zu organisieren und zu arrangieren.
Das heißt, du ermutigst eher den kreativen Umgang damit und das Annehmen und das Selbstgestalten.
Ja, Kreativität, Demokratie und kritisches Denken.
Ich sage an der Stelle ganz, ganz herzlichen Dank, damit du jetzt deinen Zug erwischt. einmal großen Applaus für Christian Zwerz. Wir sehen dich ja erstmal.
Vielen Dank, hat mich gefreut. Schönen Abend.
Besten Dankeschön. Dank. Vorsicht mit der Treppe. Genau, fliegender Wechsel. Hallo Dimi, lang nicht gesehen. Genau, der Dimi kommt jetzt quasi zu uns als Vertreter des Teams Chaos macht Schule, vom Chaos Computer Club Wien. Wollte jetzt, also erstmal hallo, schön, hallo, dass du wieder da bist.
Danke, dass ich da sein darf. Ja.
Ich wollte jetzt gerade noch kurz anknüpfen an das, was der Christian Zwerz gerade gesagt hat, kreativer Umgang und Selbstgestalten. Hast du, Katharina, mittlerweile das Gefühl, dass du eher im Selbstgestalten schon angekommen bist nach einem Jahr?
Vielleicht in manchen Bereichen ja, in vielen noch nicht. Also ich glaube, ein Problem ist, es gibt ja so eine, ist bei mir, aber auch bei vielen anderen, so eine Ehrfurcht vor Technik. Ja? Also wie gesagt, ich bin noch aufgewachsen, da gab es eben all diese Technik noch nicht. Und ich habe nie irgendwie programmieren gelernt. Informatik gab es zu meiner Zeit noch gar nicht an der Schule. Und ich habe dann so, ja, irgendwie manchmal so das Gefühl, naja, also wenn ich jetzt irgendwas selber mache, dann crasht mir das ganze System und dann war's das, ja. Das Schöne war, wie gesagt, wir haben ja auch Systeme gecrashed, wir hatten dann Backups, die dann geholfen haben, sodass wir Dinge mal ausprobieren konnten, um dann festzustellen, ist eigentlich gar nicht so schwierig, ja, ist ein bisschen so Kochrezept und dann kann man das auch machen. Aber diese Furcht, ich glaube, die haben jetzt auch Menschen, die älter sind, einfach noch sehr viel mehr. Und wenn wir jetzt sagen, ja, wir sollen das in der Schule lehren, das ist hundertprozentig richtig. Aber ich weiß nicht, wie das in Österreich ist. In Deutschland muss man sagen, die Mehrheit der Leute ist über 60. Ja? Also sieht man an den Wahlen. Und das heißt, wenn ich dort, ja, also wir müssen ja nur auf die letzte Wahl gucken. Ja? Also wenn man sieht, was wie gewählt worden ist und was jetzt wer wählen kann, dann sind die Menschen, die wählen, vielleicht die das Problem noch gar nicht erkannt haben. Das ist das, was ich meinte mit meiner Schwiegermutter oder meinem Vater oder Freunde meiner Eltern. Mit denen diskutiere ich und wenn ich mit denen einzeln diskutiere, nach einer Stunde haben sie vielleicht das Problem verstanden und dann können sie den nächsten Schritt gehen und sagen, ja, aber warum macht denn die Regierung nichts? Da sage ich, naja, die könnten was tun, aber sie machen nichts. Aber wen hast du denn gewählt? Ja? Du hast wahrscheinlich die gewählt, die nichts machen wollen. Und ich glaube, dass wir bei der Aufklärung eben uns dieser Leute einfach ein bisschen mehr annehmen müssen, die wirklich noch überhaupt kein Problembewusstsein haben und dem muss man das noch ganz anders beibringen, denn sonst werden wir auch politisch nie irgendwas erreichen. Weil wenn ich ein Problem nicht kenne, dann wähle ich auch so, als ob es das gar nicht gäbe. Und dann, also diese Diskussion auch mit den Upload-Filtern, ja, die es rauf und runter gab. Ich meine, wer war denn dafür, wer war dagegen? Das muss man sich nur angucken. Ja? Und dann muss man sich gucken, wie viele Personen sind in der einen und in der anderen Gruppe, dann weiß man auch, was passiert.
Wir versuchen ja jetzt mit Chaos macht Schule da vorher anzusetzen. Wie gesagt, auch vorhin schon, das Interesse ist ja da durchaus punktuell, aber weißt du gerade zufällig, wie viele Schulklassen wir jetzt im letzten Schuljahr grob besucht haben?
Also ich weiß es nicht ganz exakt, aber ich würde sagen so 25, sowas in der Gegend, 25 bis 30. Dabei ist aber immer schon wichtig zu erwähnen, der C3W macht Chaos macht Schule prinzipiell so gut wie nur in Wien, weil es gibt auch in anderen österreichischen Städten Chaos-nahe Organisationen. Und Wien ist eh schon eigentlich in allen Belangen so ein Wasserkopf in Österreich und dementsprechend wollen wir das auch eigentlich dringend nicht, dass wir dann nach Linz fahren oder nach Klagenfurt oder nach Bregenz. Also dementsprechend, das ist jetzt wirklich nur Wien und teilweise nahe Wien-Umgebung.
So. Genau, und also ich sage jetzt wir, weil ich tatsächlich auch gelegentlich, aber halt aus Zeitgründen nicht ganz so oft unterwegs bin in Schulklassen wie andere aus diesem Team. Wir haben ungefähr, wie viel sind es mittlerweile, so knapp 10 Leute? Genau.
Kann gut passen, ja.
Ja, und wir machen halt in unserer Freizeit letztendlich das, was eben die Politik eben auf lange sich dann doch gelegentlich verschläft.
Aber ich würde doch eine Sache von dir aufgreifen, nämlich mit dem, wen man erreichen muss und wo das Interesse ist. Also quasi aus meiner persönlichen Erfahrung, also eben sowohl aus dem Chaos macht Schule-Umfeld und dann aber eben auch gleichzeitig so privat, ich würde das gar nicht so stark unterscheiden oder wie sehr die Leute keine Ahnung haben. Also aus meiner Erfahrung ist es eigentlich wurscht, ob sie 12 sind oder ob sie 60 sind oder noch älter. Das macht nicht viel Unterschied. Ich kann das auch von mir selbst sagen. Ich persönlich komme an und für sich aus den Geisteswissenschaften. Ich habe tatsächlich Sprachen und Kulturen Südasiens und Tibets studiert, also was unglaublich technisch ist. Habe den Rest dann im Endeffekt selbst mir halt angelernt, so dann irgendwann mal in der Privatzeit, wo ich es interessant fand. Aber deshalb kenne ich auch selbst dieses Gefühl, als so in dieser Generation zu sein, mit da wird assoziiert, dass man sich dafür interessiert und dass man sich damit auskennt und überhaupt keine Ahnung zu haben, also nicht mal im Ansatz. Also das glaube ich, ich glaube, dass das auf allen Ebenen, also ja, ich glaube, wir müssen auch ältere Leute erreichen und die vielleicht mit anderen Mitteln, aber ich glaube nicht, dass Jüngere per se mehr Interesse haben oder mehr Wissen.
Also ich habe das einfach versucht mit Büchern. Also hier das Buch von Herrn Eschbach, über das ich auch noch berichten werde, habe ich wahrscheinlich ein Dutzend Mal verschenkt und ich weiß nicht, wie oft empfohlen, immer auf diesen Satz, den ich habe ja nichts zu verbergen, ich kriege Pickel, wenn ich das höre. Ja? Weil ich glaube, also in diesem Buch wird nochmal wirklich sehr, sehr klar, und zwar für jeden, der irgendwie auch Geschichte kennt, weil ja natürlich auch sehr viel Geschichte aufgreift, was das bedeutet. Und das zweite Buch, also ich kriege jetzt von ihm weder von dem einen, von dem anderen noch Geld dafür, dass ich das empfehle. Das andere Buch, was aber sehr witzig ist, ist Quality Land. Das ist so auf eine lustige Art und Weise eben alles, was wir haben, Facebook, Tinder und so weiter, einfach ein bisschen weitergedacht. Ja? Und dieses NSA-Buch hat mir auch ein guter Freund, der ist beim C3 in Berlin geschenkt oder nicht geschenkt, empfohlen und hat gesagt, Katharina, liest das macht unglaublich schlechte Laune. Dann habe ich mir das letztes Jahr vor Weihnachten gekauft. Also mir hat das gar nicht so viel schlechte Laune gekauft, weil mir eigentlich auf einer anderen Ebene klar war, wie du mit Daten, wie du Daten verknüpfen kannst und wie du prädiktiv arbeiten kannst. Aber es ist einfach nochmal so ein Buch, wo du sagst so, ja, hätten wir, das alles, was in diesem Buch steht, ist heute möglich. Also Stand heute könnte man das Gleiche machen. Und der Einzige, der uns davon abhält, ist noch vielleicht eine Regierung, die noch ein bisschen anders tickt. Und wenn ich mich so umschaue, muss ich sagen, wie lang das hält, weiß ich nicht. Also irgendwie die Verrückten auf dieser Welt scheinen zuzunehmen und viele scheinen auch noch diese Verrückten gewählt zu haben, weil sie sind ja alle demokratisch an die Macht gekommen. Und dann werden einfach solche Szenarien möglich. Und ich hoffe dann eben, dass durch dieses Verschenken dieses Buch und dieses Empfehlen die Leute einfach ins Nachdenken kommen. Vor allem mit diesem Hinweis, das ist heute alles möglich.
Ich glaube, das ist auch etwas, was weit unterschätzt wird, dass einfach das alles eigentlich schon möglich ist.
Es ist da. Ja. Es ist einfach da. Ja? Also diese Diskussion zum Beispiel in dem Buch geht es eben auch um das Thema, man hat also in Deutschland die bargeldlose Zahlung eingeführt. Und wo Leute einfach, also in Berlin ist Kartenzahlung überall gängig. Ja? Also egal, wo ich hingehe, 3,50 Euro zahlt jeder mit Karte.
Ja, ja? Auch.
Und ich denke mir dann immer, warum? Also ich meine, was geht irgendwelche Leute an, ob ich gestern an der Tankstelle war und heute beim Späti und was ich alles gekauft habe? Und was kann man damit machen? Und dafür gibt es kein Verständnis. Jetzt muss ich sagen, natürlich, wenn ich irgendwas Größeres anschaffe, dann kann ich nur mit Karte zahlen. Und wenn ich irgendwie meine Bahntickets im Internet buche, dann kann ich auch nur mit Karte zahlen. Dann habe ich keine Alternative. Aber bei diesen Kleinstbeträgen habe ich eine Alternative und ich finde es jetzt nicht so schwierig, irgendwie 10 Euro in der Tasche zu haben.
Hm. Ja. Ich hatte eben gerade noch so einen schönen Gedanken, der ist mir aber gerade komplett entfleucht. Hast du da gerade...
Mit auf den Gedanken.
Hast du meinen Gedanken geklaut?
Nein, das habe ich nicht. Ich kann maximal sagen, zum Thema, also das geht schon, ist natürlich jetzt gerade Hongkong ein sehr schönes Beispiel. Ja. Im Sinne von, was passiert, wenn man plötzlich eine bargeldlose Gesellschaft hat? Was passiert, wenn man gegen die Regierung demonstrieren will? Wie schwierig das für die passiert? Was passiert, wenn man staatsweit Gesichtserkennungssoftware einsetzt? Wie man sich dagegen wehrt, aber um nochmal zum Thema Kompetenzen vermitteln und so zurückzugehen, das ist tatsächlich eine Sache, die wir hin und wieder als Beispiel bringen, die wirklich relativ gut funktioniert, bisher zumindest, mit den Schülerinnen und Schülern mal einen Tag durchgehen. Und da war es dann immer so die Aussage, lasst jetzt euer Smartphone weg. Euer Smartphone ist eine Wanze, Kamera und Location-Sensor, den ihr immer bei euch habt, super, das heißt, das geht immer alles, also vergesst das. Aber gehen wir einen Tag mit euch durch und ihr findet selber heraus, wo fallen Daten an, wer hat die und was kann man damit machen. Und das ist tatsächlich immer sehr, sehr lustig, weil die Schülerinnen und Schüler da oft so dann ein totales Aha-Erlebnis haben, wenn sie eigentlich quasi irgendwie so die absurden Beispiele, die selten kommen, aber irgendwie so, man hat dann seine WLAN-Zahnbürste oder so, die sogar das dann schon weiß. Aber einfach eben so im Sinne von, man hat dann irgendwie vielleicht eine Alexa zu Hause oder irgendwie solche Dinge. In die Schule, über Videoüberwachung, in öffentlichen Verkehrsmitteln, all diese Dinge, die ihnen dann eigentlich plötzlich erst so bewusst werden, wie massiv sie eigentlich ständig, wie jemand anderer weiß, wo sie sind und was sie tun. Und man kann ihnen auch immer wieder ganz, ganz nette Beispiele, sowas, was auch aus meinem Umfeld, was sie dann eben nicht wissen zum Thema, so, von allen werden Profile erstellt. Aber eine Sache, gut, da muss man dann ein bisschen IP erklären, aber ist jetzt nicht so wichtig. Aber dass wir im Endeffekt alle immer nur über einen Router oder so gehen wir ins Internet. Und man kann relativ leicht beobachten, so habt ihr zum Beispiel schon mal auf YouTube oder so Vorschläge bekommen für Dinge, die eigentlich eure Geschwister oder eure Eltern gern schauen. Weil ja klar, ja, wenn man immer über dieselbe IP rübergeht, also ich kann das bei mir gut beobachten, ich kriege halt mittlerweile Videovorschläge für Dinge, wo ich weiß, dass sie meine Freundin gern schaut und ich noch nie ein Video davon angeklickt habe. Ja, aber für Google ist das halt dieselbe IP, also auch so und da wird ihnen dann klar, wie diese Daten halt auch falsch sind und wie oft sie falsch sind und für sie gar nicht gelten. Also das ist eine sehr lustige Übung.
Das mit den falschen Daten ist ja quasi der Auslöser beim Quality Land, ne?
Genau. Der rosa Delfin-Vibrator, oder?
Ich glaube, wir haben noch keinen an der Wäscheleine. Wir haben ja Kunst wieder im Nebensaal. Da gibt es Dinge zu bewundern und ich glaube, ein rosa Delfin-Vibrator fehlt da noch. Also falls jemand gerade einen rumliegen hat, den er falsch geliefert bekommen hat.
Oder 3D drucken möchte,
ich werde da niemanden aufhalten. Ich wollte gerade noch mal etwas aufnehmen, was du vorher gesagt hattest, Katharina, die Sache mit der Ehrfurcht vor der Technik. Vielleicht auch von meinem Chaos macht Schule oder von einem dieser Termine eine Anekdote. Wir waren in der Universität und hatten Geschichtsstudentinnen. Genau, das waren irgendwie, ich weiß nicht, über 20 oder sowas und wir waren, glaube ich, zu dritt oder zu viert dort. Das war der erste Termin. Wir waren mittlerweile wieder dort, also wir sind wieder eingeladen worden, was sehr schön ist halt auch, dass ein entsprechendes Interesse halt besteht, vor allem auch gerade bei den Historikern, also alles Geschichte, Lehramt. Und da hatte ich eine halt in meiner Gruppe, wir hatten uns die dann halt so aufgeteilt und ich hatte halt vorher gerade erzählt, dass ich bei meinem Telefon, ich habe halt einfach ein iPhone, die Dinger sind jetzt nicht dafür bekannt, dass sie sehr reparabel wären. Ich habe aber trotzdem bei diesem Gerät mittlerweile zweimal die Batterie getauscht, ja. Es gibt da Anleitungen im Netz, es gibt auch Quellen, wo man eben entsprechende Ersatzteile bekommt. Und ich hatte halt gesagt, okay, wir haben hier eine Blackbox. Ja, die Hersteller hätten gerne, dass wir uns nicht damit auseinandersetzen, wie es funktioniert, ja, sondern es soll einfach bunt sein und nett und einfach funktionieren. Und, ne? Genau. Macht nichts, man kann es trotzdem aufschrauben. Das hatte ich halt am Anfang erzählt, dann haben wir uns halt in diese Gruppen aufgeteilt und dann hatte ich eine Studentin da sitzen, die saß dann auch so schräg neben mir und sie war die ganze Zeit nur irgendwie am Telefon da beschäftigt. Und ich dachte mir, naja gut, man hat immer ein, zwei Leute irgendwo dazwischen, die es nicht so sehr interessiert, die halt eben primär da sind, weil es eben Anwesenheitspflicht gibt oder was auch immer. Und beantwortete dann da Fragen von anderen Studentinnen und Studenten. Und auf einmal so mitten in einem ganz anderen Satz, drehte sich relativ ruckartig zu mir um, wie kriege ich das Ding denn jetzt auf? Und ich dachte mir so, sehr schön, dann gucken wir jetzt alle gemeinsam auf ifixit.com und gucken uns mal an, wie man dieses Ding jetzt tatsächlich repariert kriegt. Aber das war dann auch so das.
Das würde mich übrigens auch interessieren.
Gucken wir uns nachher an. Aber das war auch das, was der Andreas Eschbach vorher meinte, halt eben mit diesen Blackboxen, ne? Und dass wir da eigentlich wenig Zugang haben, ne? Also das ist zwar schon ganz toll, wenn man eben diesen Rechner mal aufschraubt und sieht, das sind alles nur physische Einzelteile, auf denen dann Strom hin und her fließt, ja, und was dann? Ne? Und ich schraube jetzt mein Telefon auf und tausche da den Akku zu, ich benutze irgendeinen Chatdienst oder was auch immer, ist ja dann doch auch nochmal ein Schritt, aber ich glaube, der Schritt wird kleiner, wenn man so ein bisschen diese Ehrfurcht verliert.
Das weiß ich nicht. Also ich muss sagen, ich habe ja mal ein Start-up mit aufgebaut. Das war in der Zeit 2000, also wo diese Dotcom-Blase kam. Und unsere ITler saßen in Dänemark. Ja, und irgendwie ist dann irgendwas immer der Server zusammengebrochen. Das heißt, es sah so aus, also wir waren nicht in der Garage, aber in einem kleinen Raum und der Server war im Keller. Irgendeiner von uns musste dann das Telefon an der Hand runtergehen und da unten irgendwas programmieren. Und ich kann dir sagen, ich muss jetzt auch machen, ich hatte von dem Ganzen keine Ahnung. Ich hatte so eine Panik, dass ich alles crashe jedes Mal. Also das war dann irgendwie, du musst groß A, klein B, Ausrufezeichen, Strich, ich weiß nicht was. Und dann hat man so drei Ave Maria gebetet und dann hat es wieder losgelegt. Und irgendwie, ich habe das nicht dadurch überwunden, dass ich das immer wieder machen muss, sondern es hat mich einfach geärgert, dass ich keine Ahnung hatte. Und einfach jedes Mal, wenn ich runterging, Panik gehabt hat, dass ich diese ganze Webseite crashe. Und dass wir dann einfach über Tage offline sind oder alles einfach weg ist und dann das ganze Geschäft zusammenbricht. Aber es ging dann auch nicht anders, weil irgendwie Fernwartung war, keine Ahnung, war im Jahr 2001 nicht möglich. Oder scheint nicht möglich gewesen zu sein, weiß ich nicht. Ich weiß nur, ich musste in meinen Keller.
Ja, aber ich glaube, dieses Problem, das ist dann nochmal ein bisschen was anderes, aber ich glaube, das ist so dieses Problem der Überforderung. Ja, dass man nicht weiß, wie das jetzt funktioniert. Ja, klar, das ist, und ich habe aber auch das Gefühl, das ist gerade in so Dingen eben wie Telefonen und so, die man einfach täglich benutzt, es ist den Leuten einfach auch peinlich, dass sie es nicht wissen. Und dadurch haben sie viel schneller noch so eine Verteidigungshaltung, dass es ihnen egal, wie das funktioniert, weil dann müssten sie ja zugeben, dass sie es nicht wissen. Und bei so Dingen, die so alltäglich sind, ist es halt irgendwie doof. Na, beim Buch weiß ich, wie ein Buch funktioniert. Beim Telefon kann ich mir das auch ungefähr vorstellen. Beim Smartphone, da muss man schon, also ich glaube, manchmal fördert das auch diese Angst, dass man, wenn man was immer wieder tun muss, ohne es zu verstehen, wird es irgendwie immer schlimmer. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen auch ein generelles IT-Problem so manchmal. Das ist jetzt nicht nur, es ist so, die Leute kommen zu einer Person aus der IT und sagen, fix mal das, du machst ja irgendwas mit IT, du musst das ja können. Das ist halt so wahrscheinlich, wie wenn zu dir irgendwie Patientinnen und Patienten kommen und sagen, mir tut's da weh, fix das mal.
Die rufen an.
Oder das, noch besser.
Ich habe da Flecken, was mache ich jetzt?
Genau, ja.
Genau. Aber das ist jetzt aber auch ein Punkt, wo es uns absichtlich schwer gemacht wird. Also gerade eben Hardware-Designer, ja, gehen wir jetzt wieder zum Smartphone, die wollen gar nicht, dass wir uns damit auseinandersetzen. Ja, also es ist designt wie ein lustiges, buntes Kinderkarussell, ja, und es soll uns auch das Gefühl vermitteln, es wäre ein lustiges, buntes Kinderkarussell, es macht Spaß damit irgendwie was zu tun und ja, ist alles ganz super. Das Problem an der Sache ist, dass wir eben dadurch, dass es ein Smartphone ist oder ein IoT-Device, ja, ein vernetzter Teddybär oder sonst was, dass wir halt mit 180 in den Gegenverkehr rasen, ja, ohne rechts und links zu gucken und da auf der viel zitierten Datenautobahn auf einmal unterwegs sind, ja, ohne dass es uns überhaupt bewusst ist, weil uns einfach vorgegaukelt wird, das ist ein lustiges, buntes Kinderkarussell. Ja, und der Punkt an der Sache ist, dass, wenn es uns einmal bewusst ist, dass wir eigentlich ausgetrickst werden, ja, dass wir eigentlich reingelegt werden von Hardwareherstellern, ja, oder von Software-as-a-Service-Herstellern oder was auch immer, dann fällt es uns auch viel einfacher zu sagen, nee, kenne ich mich jetzt gerade nicht mit aus. Ja, aber wie funktioniert denn das? Und dann einfach diese Hürde überwinden, die uns da absichtlich in den Weg gelegt wird, wird auf einmal viel einfacher.
Also was bei mir immer ganz gut funktioniert hat, ist iPhone ist das Thema wichtige Orte. Haben wir ja von dir gelernt. Also da hinzukommen ist schon mal schwierig, weil da muss ich ja noch mal was eingeben und bis ich da mal hinkomme, um den Leuten dann aber auch mal zu zeigen, guck da mal rein. Und die Leute kriegen riesengroße Augen, wenn sie auf einmal sehen, ich habe ja eine Historie dessen, was ich gemacht habe. Und zwar wirklich Hausnummer genau, Tag genau, Stunden genau. Und dann sind es die allerersten, die es ausschalten. Ja? Und dann kommen sie mit, ja, aber wenn ich das mache, was ist denn, wenn mein Smartphone geklaut wird? Dann sage ich mal, was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Ja? Also das verstehen sie nicht. Aber das ist so eine Möglichkeit, den Leuten bewusst zu machen, dass natürlich so, wie ich das Ding kriege, mit seinen Einstellungen, ist nicht dafür gedacht, dass es mir dient, sondern dass es anderen Leuten dient.
Genau das. Ja. Dimi, du sagtest vorhin schon, oder das kann ich jetzt halt selber auch bestätigen, die Fragen, die wir kriegen durch Chaos macht Schule, sind ich sag mal, altersgruppenmäßig überall letztendlich dieselben. Also von 12 bis paar in der 70 kriegen wir eigentlich überall dieselben Problemstellungen. Das fand ich tatsächlich selber ganz interessant. Wie geht denn dir das damit so?
Ich fand das auch am Anfang gerade sehr, sehr spannend. Also wie gesagt, einerseits kannte ich es ja von mir selber ein bisschen, dass ich eben zuerst wusste, dass das so ist. Für mich eine spannende Sache, in der das hat jetzt nicht direkt mit Chaos macht Schule zu tun, aber ich habe jetzt schon zweimal, glaube ich, oder so, an der Uni Wien für Informatikstudies einen Einführungsworkshop in Linux und Unix und Command-Line-Systeme gehabt. Also einfach so. Also es ist wirklich Informatik, meistens vor dem ersten Semester. Und es ist halt quasi ein gratis Angebot für die so, weil sie brauchen es halt hin und wieder. Und eben interessant, das gibt es einfach auf der Informatik der Uni Wien, gibt es das nicht. Ja, so quasi, das wird vorausgesetzt, das können Sie gefälligst, das interessiert mich ja nicht, wie Sie sich das beibringen. Und Sie müssen halt dann in verschiedenen Lehrveranstaltungen, müssen Sie hin und wieder drei Befehle können, die kriegen Sie dann auch im Endeffekt an, irgendwie an die Tafel projiziert, haben sich aber nie damit beschäftigt, was diese Befehle eigentlich tun. Und das war extrem interessant, eben auch zum Thema da zu sehen, das sind Leute, die studieren Informatik oder fangen an, Informatik zu studieren, und die haben trotzdem noch so dieses, die sind halt, also auch in der Informatik ist dieses, die sind halt mehr schon so reines Software-Engineering, clicky-bunti, wie funktioniert das irgendwie theoretisch, aber so dieses, dieser Zugang zu, oh wow, da kann ich mit meinem Betriebssystem reden. Wir haben auch dort quasi als am letzten Tag, haben wir einfach von einem von den Admins der Uni Wien halt einen Server, also einen Server, der halt kaputt ist und alt und da sind dann noch alte Festplatten drin und altes RAM und so. Das hat den meisten Studis, für die war das immer total toll, so einen Server aufzumachen und zu sehen, so schaut RAM aus, so schaut CPU aus, da ist ein Bussystem drin. Also auch für die Informatik, das war eigentlich für mich fast so der spannendste Teil. Weil andererseits kann ich sagen, oh, sorry, das war ja auch für mich so, wie ich dann doch halt irgendwann mal ein, zwei, drei Veranstaltungen auf der Informatik gemacht habe, um so Basic-Wissen zu bekommen, wie wenig das eigentlich vorkommt. Und darum war das schon interessant zu sehen, wie viele von denen da kommen und einfach noch nie einen Server von innen gesehen haben. Also so, das ist wirklich, also oder auch so dann teilweise mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern reden, die so im Scientific Computing arbeiten, so auf der Chemie war das, und da hat dann mal einer von den Admins zum Testen irgendwie einen Server halt dort gestartet und die Person war so, das ist ja total laut, wann wird denn das leiser? Also alle, die schon mal im Serverraum waren von euch, die wissen, wie so ein Server klingt, das ist relativ lustig, und das ist aber wirklich, das sind Menschen, die haben Jahrzehnte auf Servern gerechnet, in Server-Racks, die schreiben Programme, die hunderte Gigabyte RAM belegen. Die haben noch nie einen Serverraum gehört, die haben noch nie gehört, dass ein Server laut ist, die kennen ja einen Desktop-PC. Also so diese das, es ist unglaublich breit, dieses gleiche Unwissen, das fand ich immer sehr lustig und wirklich interessant. Aber für mich ja, im Endeffekt, ist es natürlich hilfreich, weil man kann dann auch mit vielen verschiedenen Leveln von Leuten ähnliche Dinge üben und ähnliche Dinge ausprobieren und kommt auch zu guten Ergebnissen. Und da ist das, was der Christian Swerz vorher im Endeffekt gesagt hat, wir brauchen halt Grundlagen und dann hilft das für ganz viele von diesen Dingen. Und was wir machen, eben auch in Wahrheit in der Wissenschaft, ist ganz oft die Leute in, wie bediene ich ein Tool, zu bringen und nicht in, wie funktioniert das in den Basics. Ja. Das ist für mich eigentlich so der interessanteste Teil gewesen, zu sehen, dass es wirklich auch bei den Leuten, die am Anfang sagen, natürlich kenne ich mich gut mit meinem Smartphone aus, und dann fragt man mal zwei, drei Fragen und dann ist so, okay, ich dachte, gut auskennen heißt, ich weiß, wie ich was vom Google Play Store installiere oder vom Apple Store und dann irgendwie, keine Ahnung. Also das ist so, also was es heißt, sich gut auszukennen, eben auch allein dafür fehlt schon die Grundlage. Und das fand ich so den interessantesten oder einen extrem interessanten Teil, und dass das halt eben wie auf allen Altersebenen sehr, sehr ähnlich ist.
Gibt es eigentlich Fragen oder Beiträge aus dem Publikum? Ich sehe, ja.
Ich habe eine Handgurke, also bekommst du die auch.
Ja, zunächst einmal danke für die spannende Diskussion. Ich habe zwei, drei kleine Anmerkungen, die sich eher auf den Anfang beziehen. Das eine ist der Begriff der Medien. Und den einzuführen für persönliche Kommunikation, das wäre schon ein wichtiger Schritt, weil das begreifen ganz viele Menschen nicht und auch sehr junge Menschen. Selbst bei Social Media, obwohl es da schon im Namen drin steht, ist vielen nicht klar, dass sie hier ein Medium bedienen, wenn sie auf Twitter, Facebook und so weiter etwas schreiben. Das wäre schon mal ein ganz wichtiger Schritt. Statt Datenschutz, der Begriff ist ja auch gefallen, liebe ich sehr den Begriff der Datensparsamkeit. Ist zwar ein bisschen was anderes, aber es beschreibt so ungefähr das, worum es geht. Weil geschützt gehören ja eigentlich nicht die Daten, sondern die Personen, die mit den Daten zusammenhängen. Ja, ist ein bisschen komisch und vielleicht kompliziert, aber grundsätzlich so ist es, glaube ich, auch das, was wir erlernen müssen als Kulturtechnik, mit Daten sparsam umzugehen und uns sehr wohl zu überlegen, wo geben wir Daten her und wo nicht, weil das machen wir mit anderen Daten im analogen Bereich ja auch. Also niemand schreibt seine Kontonummer oder seinen PIN-Code irgendwo auf der Straße, auf eine Laterne. Und dann wollte ich den Christian Swerz beglückwünschen, wenn es ihm wirklich gelingt, in wesentlichen Punkten nicht abhängig zu sein von digitalen Technologien. Also wenn ich da zum Beispiel daran denke, wie heftig Banken die Kunden treten, geradezu in Richtung Mobile Banking, und einzelne Banken, Raiffeisen zum Beispiel, da jetzt auch beginnen die Leute in Richtung Biometrie zu treten, in Zusammenhang mit der doppelten Authentifizierung. Naja, da kann es uns passieren, dass es wirklich sehr, sehr schwierig wird, auch mit ganz, ganz wichtigen Services nicht abhängig zu werden. Und als Gesamtgesellschaft sehen wir das leider sowieso in wachsendem Ausmaß. Smart Meter ist das so ein Stichwort. Also es wird uns eigentlich teils von oben oktroyiert. Das finde ich eine ganz furchtbare Entwicklung und ja, würde mich freuen, wenn man da etwas entgegensetzen könnte. Danke.
Also ja, da würde ich gern gleich im Endeffekt so ein bisschen direkt von dem, was der Christian Swerz gesagt hat, weil mir das auch im Publikum dann noch irgendwie aufgefallen ist, eben diese Unabhängigkeit, das wäre schon schön, aber wer von euch produziert jetzt eigenständig seine oder ihre Energie und die eigene Wasserversorgung? Interesting, also dementsprechend unabhängig von Digitalem sind wir da alle nicht, ja, weil wenn das Digitale steht, dann ist das ziemlich alles weg. Wir in Wien haben, soweit ich weiß, noch ein bisschen Glück, weil diese Aquädukte schon so ein bisschen abschüssig gebaut sind. Das heißt, eine Zeit lang, ich weiß nicht, ich glaube ein, zwei Tage funktioniert das sogar noch ohne. Und irgendwann, aber irgendwann ist vorbei, was ich so gehört habe zumindest. Meines Wissens ganz. Ganz. Auch die Pumpen in Wien, die Verteilung funktioniert dann noch.
Also für die Menschen im Stream, die Wasserversorgung in Wien ist auch ohne digitale Technik möglich.
Wir sind der Wasserkopf, aber wir sind ja nicht Österreich oder erst recht nicht der Rest der Welt. In der Hinsicht, so wirklich unabhängig davon, können wir uns halt in kritischen Infrastrukturen, also sind wir eben nicht, und die Banken sind natürlich auch ein großartiges Beispiel für, also einerseits, wie abhängig sie uns davon machen, von ihren lustigen Apps, und andererseits aber, wie abhängig sie selbst davon mittlerweile sind, wenn die Infrastruktur eingeht, was sollen sie dann tun? Also ich war im Oktober auf einer Konferenz in Den Haag und da hat die Behörde erzählt, die sich um die Dämme und solche Dinge kümmert. Das war extrem spannend. So, was die plötzlich für Probleme hatten, weil zuerst hatten sie überall IoT und dann hatten sie plötzlich, oh wow, was passiert eigentlich, wenn das kaputt geht? Das war dann nicht mehr so lustig. Die haben irgendwie 4 Jahre gebraucht, um ihre IT-Security bla zu bauen. Und da ist im Endeffekt so, ob die Niederlande überschwemmt werden oder nicht, hängt am Digitalen. So.
Haben wir noch eine Frage oder einen Beitrag aus dem Publikum? Hatte ich nicht vorhin 2 gesehen? Ah, dort.
Ja. Was mir auffällt, und das war auch die Sache am Eingangs, Datenschutz, naja, das ist so lästig. Und wenn jetzt der kleine Gewerbetreibende sich mit Datenschutz auseinandersetzen muss und er muss da eine Datenschutzerklärung machen und so weiter, ja, dass wir schon auf der einen Seite mit solchen Dingen konfrontiert und auch traktiert werden. Und obwohl ich auf der anderen Seite eigentlich dafür bin, für diese ganzen Sachen, weil man kann erklären, dass heutzutage eben auch in einem Labor Listen nicht mehr auf Zetteln geführt werden, sondern eben in Datenbanken, die sehr leicht abgesaugt werden können. Ja? Also ich finde es eigentlich richtig, dass wir damit traktiert werden, aber dass wir auf der anderen Seite gibt es eben von staatlicher Seite diese Unmenge an Daten, die da abgesaugt werden oder überhaupt erst einmal erstellt werden, erzeugt werden, Daten von uns. Und dass das eigentlich in der öffentlichen Diskussion steht, es in einem völligen Unverhältnis. Man soll uns schützen vor der missbräuchlichen Verwendung unserer Daten in kleinen Zusammenhängen. Ja? Und auf der anderen Seite gibt es diese riesige Maschinerie, die Daten von uns erzeugt. Nicht nur von großen Konzernen, sondern auch von unserem Staat. Und also dass dadurch eigentlich die Idee des Datenschutzes völlig ad absurdum geführt wird. Hm. Ja. Was soll ich eine Datenschutzerklärung lesen?
Ja, wir hatten letztes Jahr, glaube ich, einen sehr interessanten Talk von zwei Eltern. Da gab es nämlich vom dahin direkte Wortmeldung. Herbert, direkte Wortmeldung, dann du zuerst.
Ja, ich glaube, wir müssen in der Diskussion das aufgreifen, was der Herbert Gnauer vorhin gesagt hat, nämlich es geht um Personenschutz. Wenn wir uns die Entwicklung der Grundrechte, der Bürgerrechte anschauen, dann ist die entstanden als Aufstand gegen die Obrigkeit, die Missbrauch betrieben hat. Die Grundrechte, die dort damals ausgehandelt wurden, beinhalten gehen aus, dass die Obrigkeit, also der Staat, im Normalfall uns vor Übergriffen des Staates damals in der damaligen Formulierung zu schützen hat. In der Zwischenzeit sind die Übergriffe nicht nur von staatlicher Seite, sondern auch von großen Konzernen. Aber wir stehen genau dort, wo wir am Anfang der Bürgerrechtsbewegung gestanden sind, vielleicht in einer ganz anderen Frage der technologischen Möglichkeiten, aber in der grundsätzlichen Haltungsfrage müssen wir dort wieder ansetzen. Es geht darum, dass wir von unseren Verwaltern, von denen, die wir mit der Verwaltung unseres Lebens im Sinne von Staat und Regierung und Beamte beauftragen, geschützt werden gegen mögliche Übergriffe. Und das ist das, was wir politisch einfordern müssen, das, was der Christian Swerz ganz am Anfang gesagt hat, es geht ja über diese digitale Kompetenz hinaus. Es geht darum, dass wir unsere eigene Kompetenz als Bürgerinnen, Bürger, als Menschen wiedererlangen und nicht, womöglich deshalb, wenn wir im schnellen Denken verhaftet bleiben, vergessen, unsere eigenen Ursprünge und unsere eigenen Rechte einzufordern.
Hm. Aber vielleicht darf ich dazu was sagen. Also ich glaube, das Thema, also ich weiß, ich komme ja aus Deutschland, also ich kann immer Österreich nicht sagen, aber Deutschland, ja. Was mich so ärgert, ist, dass wir zwar Gesetze machen, aber das Thema Datensicherheit überhaupt nicht bedenken. Also bestes Beispiel, wir haben einen Gesundheitsminister, der Herr Spahn, der sich ja irgendwie positionieren will als zukünftiger Bundeskanzler und deswegen ein Gesetz nach dem nächsten durchpeitscht, unter anderem eins, elektronische Gesundheitskarte. Ist in Deutschland ein Desaster, wird viel diskutiert, aber es soll jetzt kommen, und zwar per Gesetz, und wer das nicht macht, soll dann Strafe zahlen. Auf der anderen Seite, wenn man sich anguckt, der C3, der sich in Leipzig getroffen hat letztes Jahr, hat alle Gesundheitskarten, die es in Deutschland gibt, innerhalb von kürzester Zeit gehackt. Also alle Daten wurden abgesaugt und so weiter. Und wir haben jetzt das Problem, dass wir eigentlich seit einem Dreivierteljahr wissen, dass diese Dinge alle unsicher sind. Weil überall kann ich die Daten ziehen. Und ich meine, Gesundheitsdaten sind das Sensibelste, was wir haben. Auf der anderen Seite haben wir ein Gesetz oder ein Gesetzesentwurf, der das Zeug in den Markt drücken will. Und der ist von seinem Gesetz also nicht einen Millimeter abgerückt, obwohl wir das andere wissen. Ja? Und dann muss ich sagen, wo ist da für mich auch die Verantwortung der Politiker? Also irgendwie, jetzt muss ich sagen, vielleicht die Regierung, die bei uns an der Macht ist, hat jetzt von dem Ganzen nicht so wahnsinnig viel Ahnung. Und ich weiß nicht, ob das in anderen Ländern besser ist. Und dann werden einfach Gesetze gemacht. Und wie gesagt, Datensicherheit ist sowas, was irgendwie ja, außen vor bleibt. Ja? Und das ist so auch das, was mich allgemein irgendwie ärgert, dass wir nicht erstmal über die Sicherheit darüber nachdenken, wie können wir diese Systeme besser machen und dann erst überlegen, was kann man auf dem alles aufbauen.
Wobei sind wir natürlich genau auch bei dem, was der Andreas Eschbach dann halt meinte, mit es muss eben die digitale Kompetenz einfach erhöht werden, eben nicht nur bei Politikern und Politikerinnen, sondern halt auch bei den Wählerinnen.
Ja, aber so wie ihr gesagt habt, mit den Banken, ja, ich meine, wenn ich dann dort sind, 80 Millionen Deutsche müssen dann ihre komische Gesundheitskarte haben und damit sind die Daten frei verfügbar. Und es kann sich, glaube ich, jeder ausmalen, was man mit all diesen Daten machen kann.
Hatten wir gerade noch eine Wortmeldung im? Ja, genau.
Hi, ich denke, ab dem Zeitpunkt, wo Politiker selbst betroffen sind, fangen sie an zu handeln. Das hatten wir jetzt in Deutschland vor kurzem, wo es um die um das Doxing, also das Preisgeben von persönlichen Daten im Internet von Politikern geschehen ist. Daraufhin sind mehr Schutzmechanismen in Gesetzform nachgeliefert worden, aber die betrafen halt vor allem Politiker. Und ich denke, wenn Gesundheitsakten von Politikern geleakt werden, ab dem Punkt überlegt man sich es dann dreimal.
Aber die werden nicht geleakt, weil die sind privatversichert. Und für die Privatversicherten gilt das Gesetz nicht, sondern für die 90%, die gesetzlich versichert sind. So, ich meine, also trotzdem eine gute Idee, aber wie gesagt, in dem Fall, glaube ich, wird es schwierig.
Wir haben noch eine Wortmeldung direkt da hinten bei der Technik.
Ja schon, aber wie wir in Deutschland gemerkt haben, betrifft die höhere Sicherheit ja nur die Politiker selbst. Und egal, ob es um die Gesundheitsakte oder sonst was geht, ich sehe nichts, was das in irgendeiner Form besser machen würde für alle, sondern eher nur, dass es genau da bleibt, nämlich Sicherheit für einen elitären kleinen Zirkel, der sich richten kann.
Außer die, die in der EU sitzen, also hier, ne, wie war das nochmal mit, die dürfen keinen Signal-Client installieren, sondern die Haustechnik empfiehlt WhatsApp. Ich glaube, wenn die Haustechnik hier im Haus, wenn ich damit WhatsApp ankäme, würde ich hier direkt von der Bühne getragen. Also ich glaube, es wurde aber mittlerweile revidiert und sind jetzt bei Jabber angekommen. Ne?
Ja, Cisco Jabber statt WhatsApp wird jetzt empfohlen und Signal prüfen Sie.
Nehmen wir halt einfach was, was gleich unverschlüsselt ist. Naja. Genau. Zum Themenbereich erhöhen, ja.
Ich habe noch einen kleinen Zusatz zur Frage. Gesundheitskarte, wir haben ja das gleiche Problem bei uns. Die Frage ist, wer sind die treibenden Kräfte, die sich da durchsetzen? Sind das die Patienten und die Ärzte, die bessere medizinische Versorgung gewährleisten wollen? Oder sind das Konzerne, die Daten und Medizintechnik verkaufen wollen und die damit Politik gestalten?
Ich glaube, das ist eigentlich eine fast direkte Frage.
Also ich würde es mal anders sagen. Es gibt gute Beispiele, dass es funktioniert. Die sind aber selten. Und dort, wo sie sind, hat man auch sehr viel Gehirnschmalz investiert eben in Datensicherheit. Also ich bin, wie gesagt, ein totaler Fan von Medizindaten und ich bin ein totaler Fan davon, dass wirklich Ärzte auch wissen, was andere Ärzte verschrieben haben oder dass man zum Beispiel weiß, wenn man in der Apotheke Medikamente abholt, was der sonst an Medikamenten hat, damit es keine Interaktion gibt. Also wenn es um die Patientensicherheit geht und auch die Patientenversorgung, macht es wahnsinnig viel Sinn, dass man einfach Daten von dem Patienten hat. Natürlich sollte er das am Ende selber sagen, ob er diese Daten preisgibt oder nicht. Aber wie gesagt, die Frage ist, wie. Und eine elektronische Patientenkarte wäre super, und zwar nicht nur für Ärzte, sondern es gibt auch x Studien. Also wir haben so viele chronisch kranke Menschen, dass wenn die zum Physiotherapeuten gehen, zum Masseur gehen, zum ich weiß nicht wohin geht, wenn man sie immer auf diese Krankheit anspricht, dass sie am Ende besser damit umgehen und die einfach ein besseres Leben haben. Also das haben wir auf der einen Seite. Aber eben die Frage ist, wie setzen wir das um? Und ich finde, es hapert in der Umsetzung. Weil ja, es gibt eben große Konzerne, die diese Gesundheitskarten oder große IT-Häuser, die das anbieten. Und trotzdem, und die haben nicht diese Datensicherheit. Und ich glaube auch nicht, dass es unser Gesundheitsministerium bisher so weit gekommen ist, dass es mal definiert, was heißt denn überhaupt Datensicherheit. Ich glaube nicht, dass es da viele Leute gibt, die davon Ahnung haben, geschweige denn wirklich dann auch umsetzen können, im Sinne eines Whitebooks, dass sie schreiben, was muss es können. Ja? Und das Schlimme ist, wir wissen jetzt, dass das alles unsicher ist. Und trotzdem machen wir weiter. Also das ist so das, wo ich dann überhaupt nicht mehr verstehe. Wie kann das sein? Und es gibt noch nicht mal einen Aufstand in der Bevölkerung, weil der Rest der Bevölkerung weiß das nicht. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Irgendwie die Masse derer, die dann wählen, dem ist das nicht bekannt. Ja, und mir ist das ehrlich gesagt auch irgendwie, ich bin, wie gesagt, hier über meinen Mann und dann noch so ein paar andere Kontakte, die wir haben, so ein bisschen reingerutscht. Ja, und auf einmal stehe ich dann immer als Experte da und denke mir so, nee, also Experte bin ich definitiv nicht. Ich bin vielleicht jemand, der sich so ein Stück mehr dafür, also deutlich mehr dafür interessiert, so ein Stück mehr weiß, aber weit davon entfernt ist, Experte zu sein.
Ich glaube, eine wichtige Sache ist ja auch immer, es gibt ja keine Systeme, die sicher sind. Also das ist ja auch immer so ein bisschen schwierig. Das Problem ist halt, dass diese Systeme meistens katastrophal unsicher sind und nicht so ein bisschen. Weil, wie gesagt, es gibt immer eine Restunsicherheit, es ist IT, es ist kaputt. Und dementsprechend, es wird immer Leute geben, die da reinkommen, wenn sie es wollen. Aber im Sinne von eben so, wie das jetzt in, ich glaube, das waren ProPublica und der Bayerische Rundfunk, oder die diese von dir erwähnten
Das war in Leipzig und die sind, also er hat das einfach als Vortrag gehalten und der ist da relativ zügig überall einfach, hat er jedes einzelne gemacht. Und zwar hat jedes alles System angeschaut. Ich habe das auch deswegen diesen Link dann x Leuten geschickt, habe gesagt, guck doch mal.
Danke, das war nämlich, glaube ich, auch die Absicht hinter diesem Vortrag mit guck doch mal. Ja. Ja, ich würde jetzt gerade noch eine ganz kurze Abschlussrunde machen. Ich glaube, wir haben festgestellt, wir haben keine schnelle Lösung für das Problem, oder?
Nee, also ich meine, ich könnte natürlich sagen, der Verbrauch von Schokolade ist bei uns gestiegen, weil wir so viel Energie verbraucht haben, ist er nicht, sondern ich hoffe, wir sind beide schlanker geworden dadurch. Vielleicht kann man das auch so propagieren, wenn Sie Ihr Hirn viel anstrengen und es sich mühsam machen, können Sie hinterher Schokolade essen, ist Diät, ist Belohnung. Vielleicht möglich.
Ja, also es ist sicher ein langer Weg, ja, aber eben so wie Christian Zett, glaube ich, vorher gesagt hat, die Digitalisierung, die Alphabetisierung der Menschheit oder zumindest großen Teilen davon, hat auch ziemlich lang gedauert und dauert noch an. Also dementsprechend wird die Digitalisierung da jetzt nicht so weit dahinter zurückbleiben.
Aber die Buchstaben haben sich nicht mal verändert und der Rest im Moment verändert sich maßlos schnell. Und ich glaube, das ist die Problematik. Ja? Wenn man lesen, man hat ja lesen gelernt irgendwann in der Schule und kann dann lesen, bis man 80 ist. Man muss nicht umlernen. Außer man geht jetzt irgendwie in ein anderes Land, wo kyrillische Buchstaben sind. Aber beim Thema Digitalisierung, das, was wie gesagt galt vor 5 Jahren, gilt ja heute nicht mehr. Und das ist die Herausforderung. Das ist wahnsinnig schwer, finde ich.
Da würde ich aber eben genau auch das sagen, was er gemeint hat mit, es gibt Grunddinge, die haben sich seit den 40ern nicht verändert und das sind die Dinge, auf die wir irgendwie rekurrieren müssen und die sind halt stellenweise banal, langweilig und einfach, darum will sie halt niemand hören, weil das klingt ja nicht so cool wie Blockchain. Oder IoT. Kryptowährung. Ja. Das Kryptowährung klingt viel spannender. Also ich glaube, das ist halt, also die Menge an Buzzwords macht es halt auch nochmal schwerer, aber ich glaube eben, die Geschwindigkeit ist in vielen Dingen extrem vorgetäuscht. Ja. Es sind immer neue Tools, es sind immer neue Interfaces, sie arbeiten immer ein bisschen anders, aber im Endeffekt ist dieses Andersarbeiten ein bisschen auch eine Heckelei, um sich jetzt selbst als viel besser als die anderen darzustellen. Aber wie es so schön dann im Endeffekt heißt, es kochen doch alle nur mit Wasser und in den Basics ist es oft dasselbe oder fast immer dasselbe. Und diese Basics gilt es halt, oder für diese Basics gilt es, die Grundlagen zu legen und ich glaube, das schaffen wir aber wie beim Schreiben auch.
Wo wird das gelehrt?
Nirgends. Das hier? Ist, also ja, klar, wir probieren es, aber jetzt so schulisch, Das existiert nicht, keine Frage. Also das würde ich auch so unterschreiben.
Also Volkshochschule, ja? Das müsste man wirklich als Volksschulkurs machen, irgendwie, dass
das, es in die breite Anmerkung, Völker gibt. Ich biete das seit 2 Jahren oder 2,5 Jahren an der Volkshochschule an und es wird regelmäßig abgesagt mit 0 oder 1 Teilnehmer. Also da kommen wir wieder zu genau dem Punkt mit, ja, es klingt halt schon so langweilig. Ne? Und wenn ich jetzt vielleicht noch KI, Blockchain und IoT dran schreibe, dann habe ich vielleicht 3 Anmeldungen, aber deswegen wird der Kurs trotzdem nicht stattfinden. Ne? Also das ist ja irgendwo auch die Tragik an der Sache, aber dafür gibt es ja dann halt Veranstaltungen wie die Privacy Week, nicht nur hier, sondern es gibt halt auch ganz viele einzelne Veranstaltungen, sowas wie die Krypto-Partys und so weiter. Ich weiß, das klingt auch schon wieder nach einer hohen Einstiegshürde. Die Diskussion hatten wir. Aber es gibt überall in fast jeder größeren Stadt Veranstaltungen, Angebote von lokalen Gruppen, häufig aus dem CCC-Umfeld, aber nicht nur, die so etwas tatsächlich anbieten. Die Frage ist jetzt noch, wie kriegen wir die Leute ausreichend interessiert, dass sie sich halt auch dorthin wenden. Ja, ein paar ganz gute Hinweise haben wir heute Abend bekommen. Ich habe so eine Hoffnung, dass wir vielleicht so 2, 3 gute Ideen bis Ende der Woche zusammen haben. Gut, dass erst Montag ist. Ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich in Retrospektive an den Christian Zwerz, der schon unterwegs ist zu seiner Familie, an Katharina Larisch und an Dimi. Ganz lieben Dank, großen Applaus noch einmal. Ich verabschiede mich von den Menschen im Stream. Wir sehen uns morgen wieder. Und auch ganz herzlichen Dank an alle Besucherinnen und Besucher, die hier noch vor Ort sind. Wir sehen uns ebenfalls hoffentlich morgen wieder. Dankeschön. Schönen Abend noch.